Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und beim zweiten Mal ist man ja auch gleich schon ein bisschen zu Hause. Schön, dass wir heute Morgen hier sein können. Im Internet fand ich eine kleine Geschichte. In einer Kleinstadt, irgendwo in Amerika, gab es bisher keine Kneipe. Ein findiger Unternehmer beschloss, diesem Mangel abzuhelfen. Da gab es eine große christliche Gemeinde in diesem Dörfchen oder dieser kleinen Stadt und die sagten sich, das ist eigentlich nicht gut, wenn hier eine Kneipe hinkommt. Und so trafen sie sich und machten eine ganze Nacht lang eine Gebetsnacht und baten Gott, dass er das verhindern möge mit der Kneipe. Und tatsächlich, es gab ein Gewitter und der Neubau wurde getroffen, das Ganze brannte bis auf die Grundmauern hinunter ab. Der Unternehmer hatte von diesen Gebetstreffen gehört und so verklagte er die Gemeinde, dass sie aufgrund ihrer Gebete für das Feuer zuständig und verantwortlich sei. Die Gemeinde engagierte einen Rechtsanwalt, um zu beweisen, dass sie nichts mit dem Feuer zu tun haben. Bei der Eröffnung der Gerichtsveranstaltung sagte der Richter, ganz gleich wie dieses Verfahren ausgeht, auf jeden Fall ist deutlich, dass der Barbesitzer an die Kraft des Gebetes glaubt, die Gemeinde nicht. Wir sehen, es ist nicht ganz so einfach mit dem Thema Gebet. Wir hatten vor einiger Zeit in unserer Gemeinde so eine Predigtreihe zum Thema Gebet und in der Einleitung zu einer ersten Predigt zu dieser Themenreihe, schon ein paar Jahre her mittlerweile, da sagte unser Pastor, dass er bei der Vorbereitung hin und her gerissen war, ob er eine Themenpredigt halten soll über das Thema Gebet oder vielleicht ein Gebet von Jesus betrachten, wie zum Beispiel das hohe priesterliche Gebet. Und da kam mir der Gedanke, es sei doch bestimmt interessant, einmal das Gebetsleben von Jesus selbst zu betrachten. Und aus diesen Überlegungen heraus ist letztlich diese Predigt entstanden. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir mit Jesus beten lernen können. Ich meine damit nicht, dass wir zusammen mit Jesus etwas lernen, so als ob Jesus das auch lernen müsste. Ich dachte vielmehr an die Jünger, die so 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren und bei diesem Weg mit Jesus ganz natürlich, ganz automatisch lernten, wie Jesus betet und an dem, wie Jesus betet, wofür er betet, was er betet, auch für ihr eigenes Gebetsleben gelernt haben. Eine Erfahrung, die die Jünger dann in schriftlicher Form festgehalten haben, in den Evangelien. Ich habe mir also die Evangelien angeschaut und versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, wo und wie uns darin vom Gebetsleben von Jesus berichtet wird und was wir daraus lernen können. Ich möchte heute Morgen das unter 3 Gesichtspunkten entfalten. Das erste, wann betete Jesus? Das zweite, wofür betete Jesus? Und das dritte, Gebet in Not und Verzweiflung. Zum Ersten, wann betete Jesus? Ich war echt erstaunt beim Durchsuchen der Evangelien nach Stellen, in denen wir davon erfahren, dass Jesus gebetet hat, wie oft das dort steht. Ich meine, es ist so, Jesus hat in 3 Jahren so viele Dinge gesagt und getan, dass man sie unmöglich in 4 Evangelien aufschreiben kann. Vor allem, wenn die berichteten Ereignisse in diesen Evangelien auch oft noch doppelt oder dreifach erzählt werden. Johannes schreibt ja am Ende seines Evangeliums, das sicher als letztes von den Evangelien geschrieben wurde, er schreibt dort, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Gut, Johannes hat damals noch nicht gewusst, dass man auf dem Stick relativ viel speichern kann oder so. Aber was er sagen will, ist klar. Er sagt, die Evangelien liefern uns eine Auswahl von dem, was wirklich passiert ist. Umso erstaunlicher finde ich, dass in dieser Auswahl von dem, was passiert ist, so oft davon die Rede ist, dass Jesus betet. Offensichtlich war es etwas, was für die Jünger von Jesus ganz besonders wichtig war. Sehr eindrücklich. Jesus betete. Immer wieder, sehr oft tat er das. Und er ging dabei häufig auch irgendwo an einen Ort alleine. Markus berichtet uns zum Beispiel davon, dass der Dienst von Jesus mit so einem Gebet begann. Jesus hatte die Schwiegermutter des Petrus von einem hohen Fieber geheilt. Dann waren unzählige andere Menschen gekommen. Viele kranke, dämonenbesessene Menschen waren dabei gewesen. Jesus hatte viele geheilt. Und es war anstrengend. Vor allem, weil sich das Ganze erst am Abend und in den ersten Nachtstunden ereignet hatte. Jetzt waren alle weg. Jesus und seine Jünger hatten sich zum Schlafen gelegt. Was würden sie tun? Was würden wir tun? Vermutlich würden wir den Wecker ausmachen, damit wir am nächsten Morgen mal richtig ausschlafen können. Das hatten wir uns ja verdient, wenn man die ganze Nacht gearbeitet hat. Und Jesus? Markus schreibt, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus handelt offensichtlich nach einem Prinzip, was Martin Luther später mal so formuliert hat. Er hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. So war es nämlich auch. Simon und die anderen Jünger kamen und suchten ihn, denn die Menschen waren schon wieder da und fragten nach seiner Hilfe. Auch Lukas erzählt davon, dass sich Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit zurückzog und betete. Wir lesen das zum Beispiel in Lukas 5, Vers 16, dass Jesus in die Wüste ging und hier betete. Auch hier war dem vorausgegangen, dass Jesus einen Menschen geheilt hatte. Und jetzt wollten alle etwas von ihm. Jesus hatte viel zu tun. Und deswegen musste er viel beten. Wenig später, so lesen wir bei Lukas, ging Jesus wieder auf einen Berg. Diesmal ging er bereits am Abend und er blieb die ganze Nacht über dort im Gebet zu Gott, wie Lukas 6, Vers 12 schreibt. Und danach rief er die Gruppe von Männern, die ihm jetzt schon seit einiger Zeit folgten, zu sich auf den Berg und er wählte aus ihnen die 12 aus, die ihn als seine Jünger begleiten sollten. Das war eine wichtige Entscheidung. Und es war offensichtlich für Jesus sehr wichtig, vor dieser wichtigen Entscheidung viel Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen. Und es war offensichtlich Lukas wichtig, uns davon zu erzählen. Wir lesen das noch öfter von solchen Zeiten, in denen sich Jesus zurückzog, um allein zu sein und zu beten. So erzählt zum Beispiel Markus in Kapitel 6, Vers 46 davon, dass Jesus nach der Speisung der 5000 seine Jünger im Boot losschickt. Dass er selbst aber alleine auf dem, wo bin ich denn gerade da? Er schickt sie los und er selbst bleibt zurück und geht auf einen Berg, um zu beten. Also Jesus alleine auf dem Berg, während seine Jünger den See Genezareth überqueren. Er kennt alle die Geschichte. Da kommt ein Sturm und die Jünger haben große Schwierigkeiten, das Boot über Wasser zu halten. Jesus auf dem Berg, die Jünger sind auf den Befehl von Jesus hin, hat er ja extra gesagt, alleine mit dem Boot unterwegs. Und Markus betont das sehr deutlich. Spät am Abend war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und Jesus betet. Er spricht mit seinem Vater im Himmel. Man könnte sich fragen, sind ihm seine Jünger egal? Ich meine, er ist der Sohn Gottes, er hat gewusst, dass da ein Sturm kommt, als er sie losschickt. Und dann kommt ein Vers, den habe ich viele Jahre einfach völlig überlesen. Der ist mir da zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Da steht nämlich, und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten. Hallo? Wie geht denn das? Ich meine, der See Genezareth ist jetzt nicht ganz klein, wer schon mal da war. Und in einem Sturm in der Nacht sieht man nicht weit. Jetzt ist Jesus am Ufer, seine Jünger sind da auf irgendwo mitten auf dem See. Wie soll denn Jesus von da oben sehen, was da unten passiert? Die Tatsache, dass Jesus alleine war im Gebet mit seinem Vater im Himmel, hieß eben nicht, dass er die Not seiner Jünger nicht sieht. Im Gegenteil, es ist umgekehrt. Hier in der Nähe Gottes sieht er ganz besonders deutlich. Vielleicht gehe ich dabei ein bisschen zu weit, aber ich glaube, dass man das durchaus so sagen kann, dass uns das Gebet die Augen öffnet für die Not der Menschen um uns herum. Wer betet, verschließt sich nicht vor dieser Welt, sondern er öffnet sich für sie. Denn Gebet bedeutet eben nicht, ich versenke mich irgendwie in mich hinein. Das ist Meditation. Kann man auch mal machen, aber das ist nicht gemeint hier. Gebet heißt, ich richte mich aus auf Gott und mache seine Anliegen zu meinen Anliegen. Wir können also an Jesus lernen, dass es Zeiten gibt, in denen wir die Stille und die Gemeinschaft mit Gott suchen müssen. Zeiten, in denen wir sehr gefordert sind. Zeiten, in denen große Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn schon Jesus, der Sohn Gottes, in diesen Zeiten die Stille und das Gebet gesucht hat, wie viel mehr brauchen wir so etwas? Und wir lernen auch an Jesus, dass diese Ausrichtung auf Gott uns nicht von der Welt um uns herum trennt, sondern uns die Augen dafür öffnet, wo Menschen unsere Hilfe brauchen. Aber Jesus hat nicht nur allein und in der Stille gebetet, er tut das auch immer wieder während des Tages und wenn Menschen in seiner Nähe sind. Er betet zum Beispiel, nachdem er von Johannes im Jordan getauft ist, Lukas 3. Er ist mit seinen Jüngern zusammen und betet, Lukas 9. Dann nimmt er Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen Berg, um zu beten, Lukas 9 ebenfalls. Ein anderes Mal ist er wieder in Begleitung seiner Jünger, als er betet, Lukas 11. Offensichtlich hat dieses Gebetsleben von Jesus die Jünger so fasziniert, dass sie zu ihm kommen und ihn bitten und sagen, Herr, lehre uns beten. Sie waren fasziniert, wie Jesus mit Gott im Himmel umging, wie er diesen Vater im Himmel sah. Und als Antwort darauf hat Jesus ihnen das Vaterunser gegeben und uns auch, als eine Art Vorlage für unsere eigenen Gebete. Also wir haben zunächst einmal gesehen, wann Jesus betet und dabei festgestellt, Gebet war für Jesus Alltag. Es gehörte zu seinem Lebensrhythmus dazu. Und zwar in ganz besonderen Situationen, aber auch im ganz normalen alltäglichen Ablauf. Ich glaube, es ist genau das, was Paulus später einmal so formuliert, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Betet unablässig, könnte man es moderner ausdrücken. Jetzt schauen wir uns mal an, wofür Jesus gebetet hat. Auch das sollte ja für uns wichtig sein und wir sollen daraus lernen, denn was Jesus auf dem Herzen lag, sollte auch uns wichtig sein. Also das Zweite, wofür betete Jesus? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Gebet eine Alltäglichkeit ist bei Jesus. Das können wir bei ihm beobachten. Mehrfach lesen wir zum Beispiel davon, dass Jesus für das Essen dankte. Nochmal, die Evangelien enthalten eine Auswahl von dem, was Jesus getan und gesagt hat. Und zwar eine Auswahl von den Dingen, die für die Jünger besonders eindrücklich waren. Wenn da jetzt so etwas steht, wie dass Jesus beim Essen dankte. Wenn ich euch erzähle, wir waren dort und dort und so und wir haben da das und das gegessen. Ich würde nie erzählen, dass wir vorher gebetet haben. Weil das ist ja normal, ne? Das macht man eben so. Aber hier wird es erwähnt. Immer wieder lesen wir das. Es war offensichtlich so typisch Jesus, dass später die Emmaus-Jünger an der Art, wie Jesus das Brot nahm, brach, dankte, erkannte, das ist der auferstandene Jesus. Und Lukas sagt, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Wie selbstverständlich gehört eigentlich die Dankbarkeit zu unserem Leben? Zu den ganz alltäglichen Dingen, meine ich jetzt. Oder umgekehrt, wie oft verstecken wir uns da eigentlich? Zum Beispiel im Restaurant, in der Öffentlichkeit. Gehört das Tischgebet für uns dazu, weil wir Gott dankbar sind? Nicht, weil wir meinen, wir müssten, sondern weil wir Gott dankbar sind? Ich habe in den letzten Jahren da eine neue Selbstverständlichkeit zugelernt. Ich habe früher auch immer, so gerade im Restaurant, immer so ganz still und verschämt für mich selber, ohne Augen zu schließen. Ne? Das soll ja nicht in einem kleinen Augenblick gewartet und gebetet innerlich. Soll ja keiner sehen. Ich bin jetzt öfter in Südafrika, weil wir dort eine Kooperation haben vom Seminar aus mit der University of South Africa. Und mit meinen Universitätskollegen von Südafrika, wenn wir dort irgendwo im Restaurant sind, kommt selbstverständlich die Frage, wer betet noch mit uns? Ich war ein bisschen beschämt. Ich denke, das sind meine Kollegen, einige von denen sind relativ liberal in ihrem theologischen Denken. Aber es gehört dazu. Keiner schämt sich dafür. Das hat mich echt auch an der Stelle einfach mutiger gemacht. Warum soll ich mich denn eigentlich schämen dafür, dass ich zu Gott bete. Jesus hat nicht nur beim Essen laut und öffentlich gedankt. Er hat das auch in anderen Situationen gemacht. Matthäus erzählt zum Beispiel davon, dass Jesus einmal sehr traurig darüber war, dass ganze Städte ihn und sein Wirken ablehnt. Und laut klagt er sie an, sagt, dass es im Gericht Sodom und Gomorra besser ergehen wird als diesen Städten Bethsaida, Korazin und Kapernaum. Und dann wendet sich sein Blick und er fängt an zu beten. Zu jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Die Ablehnung, die Jesus erlebt hat, die macht ihn traurig. Aber Jesus sieht auch das andere. Er sieht, dass da Menschen sind, die ihm folgen und die ihn lieben. Menschen, die nicht zu den Herrschenden und Mächtigen gehören, den Intelligenten und Geschätzten. Und das führt ihn in die Anbetung. Dank und Anbetung, haben wir gesehen, bisher gehört zu den Inhalten des Gebetslebens von Jesus. Und noch zwei Situationen, in denen wir das deutlich sehen, möchte ich zeigen. Das ist einmal die Situation, wo Jesus am Grab von Lazarus steht, seinem Freund. Lazarus war gestorben. Er lag seit 3 Tagen im Grab. Der Verwesungsprozess muss längst eingesetzt haben in der Hitze des Landes. Aber Jesus sieht das anders. Lazarus wird leben. Und so befiehlt er, das Grab zu öffnen und ruft Lazarus heraus. Und unmittelbar vorher lesen wir, dass Jesus betete. Nicht? Sie nahmen den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet also nicht um seiner selbst willen hier. Er betet, damit die Menschen um ihn herum glauben, dass das, was jetzt geschieht, wirklich von Gott kommt und auf das Gebet hin von Jesus etwas geschieht. Das öffentliche Gebet, das nicht nur Gott, sondern auch den Zuhörer im Blick hat, ist also gar nicht verkehrt. Ich meine jetzt nicht die Nachpredigt im Gebet oder so, die manchmal in so Gemeinden passiert, dass im Gebet dann nochmal eine Predigt wiederholt wird oder ergänzt wird oder was auch immer. Sondern hier ist es ein öffentliches Gebet. Es ist wirklich ein Reden mit seinem Vater im Himmel. Aber er tut das laut und deutlich und öffentlich, damit die Menschen sehen, aha, das, was jetzt passiert, ist passiert, weil dieser Jesus gebetet hat. Zweite Situation, in der Jesus betet, ereignet sich nur wenig später. Es ist schon jetzt gegen Ende der Wirksamkeit von Jesus auf dieser Erde. Die Auferweckung des Lazarus war ja relativ kurz vor seiner Kreuzigung. Es ist nicht mehr lange. Die Menschen werden ihn an ein Kreuz nageln und töten. Jesus weiß das. Und er bereitet seine Jünger darauf vor. Und er betet in dieser Situation, jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Man hat hier den Eindruck, Jesus stehe irgendwie über den Dingen. Sicher, seine Seele ist erschüttert, aber das bringt ihn nicht vom Weg ab. Sein Ziel ist, dass er den Vater im Himmel verherrlichen wird. Wir werden nachher noch sehen, dass das nicht das letzte Wort in dieser Sache und in diesem Thema ist bei Jesus. Später wird er nämlich tatsächlich seinen Vater im Himmel bitten, dass er ihn aus dieser Stunde retten wird. Obwohl er hier sagt, was soll ich das beten? Nein, natürlich nicht. Aber er macht es nachher doch. Ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass es ein ganz großes Ziel für Jesus in seinem Leben gab. Nämlich Gott, den Herrn, seinen Vater im Himmel zu verherrlichen. Das war sein Zentrum. Darum ging es. Es ist das, was im Vater Unser im Einstieg ja kommt. Geheiligt werde dein Name. Das ist das große Lebensmotto von Jesus. Geheiligt werde dein Name. Dank und Anbetung, das haben wir gesehen, sind wie selbstverständlich Teil des Gebetslebens von Jesus. Aber es gibt noch ein weiteres Element, das das Gebet von Jesus geprägt hat, und es ist die Fürbitte. So bittet er zum Beispiel für Petrus, dass sein Glaube in der vor ihm liegenden Leidenszeit nicht aufhört. Und es ist nicht das einzige Thema, das Jesus wichtig ist für seine Fürbitte. Johannes erzählt uns sehr ausführlich von einem langen Gebet, das Jesus gebetet hat vor seiner Gefangennahme und seinem Tod. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Ein Gebet der Fürbitte für seine Jünger und für alle, die durch ihr Zeugnis an ihn glauben werden. Und das sind wir. Jesus betet für uns. Und weil es die Aufgabe eines Priesters, vor allem des hohen Priesters in Israel war, für Menschen vor Gott einzutreten, wie gesagt, nennen wir dieses Gebet das hohepriesterliche Gebet Jesus. Da übernimmt Jesus diese Funktion. Es ist natürlich nicht möglich, jetzt in dieser Predigt auf all das einzugehen, was Jesus da sagt. Aber es gibt ein Thema, das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Gebet hindurch. Und das ist das Thema Bewahrung und Einheit. Jesus betet um Bewahrung der Jünger und um Einheit der Jünger. Er betet, dass wir bei ihm bleiben, dass wir bewahrt werden von dem Bösen, dass wir einmal mit ihm in seiner Herrlichkeit sein werden. Das finde ich unheimlich tröstlich. Wisst ihr, wir haben ja manchmal Angst, wir könnten irgendwie verloren gehen. Vielleicht entfernen wir uns von Gott, vielleicht kommen Schwierigkeiten und Probleme, die uns von ihm entfernen könnten, und dann gehen wir verloren. Nein, weißt du, Jesus selbst betet dafür, dass ich dabei bleibe. Er tritt bei Gott ein für dich, dass du nicht verloren gehst, dass du dabei bleibst, dass du bewahrt wirst. Der Sohn Gottes selbst hat diesen großen Wunsch, mich festzuhalten und ans Ziel zu bringen. Und das begeistert mich unheimlich. Das befreit auch von Ängsten. Es macht frei zum Dienen. Nicht frei zum sich zurücklehnen und nichts mehr zu machen, ja. Sondern frei zum Dienen. Aber er betet auch darum, dass wir eins sein sollen, so wie er und der Vater eins sind. Und das finde ich sehr interessant und wichtig. Denn eins sein heißt offenbar nicht, dass man nicht mehr unterscheidbar ist. Ich und der Vater sind eins, aber es ist ich und der Vater. Es heißt durchaus, dass man unterschiedlich sein darf. Aber es heißt, dass die Unterschiedlichkeit uns nicht trennt, sondern eins machen soll. Weil wir dem gleichen Herrn gehören. Trotz aller Unterschiedlichkeit. Wir sind nicht eins, weil wir uns so doll lieben. Wir sind nicht eins, weil wir alle einer Meinung wären. Wir sind eins, weil wir den gleichen Heiligen Geist haben, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Und wenn wir an dieser Stelle irgendeine andere Sache herausziehen und zwischen uns stellen, dann handeln wir gegen das, was Jesus wichtig war am Ende seines Lebens. Wenn wir Mauern aufrichten zwischen uns, konfessionelle Mauern, persönliche Mauern, Streitmauern, überall, wo wir Mauern aufrichten zwischen uns, da tun wir etwas, was gegen das geht, was Jesus so wichtig war, dass er es zum großen Thema seines letzten großen Gebetes auf der Erde macht. Einheit. Nicht eins sein, nicht alle das Gleiche denken, nicht alle die gleiche Gemeinde aufsuchen oder so, nein. Aber ein Leib sein. Das ist ein eigenes Predigtthema, das reiße ich hier nur kurz an, ja. Wir haben gesehen, welche Inhalte das Gebetsleben von Jesus bestimmt haben. Da waren der Dank, da war die Anbetung Gottes, die Fürbitte für die vertrauten Menschen, was uns aufgefallen ist. Vorher haben wir das Gebet als etwas kennengelernt, was Jesus wirklich geprägt hat. Etwas, was ihn zu bestimmten Zeiten in besonderer Weise tat, aber auch was den Alltag von Jesus bestimmte. Und in dem letzten großen Punkt wollen wir uns ansehen, wie Jesus am Ende seines Lebens in großer Not und Anfechtung gebetet hat. Gebet in Not und Verzweiflung, so habe ich diesen Punkt überschrieben. Matthäus, Markus und Lukas berichten uns davon, dass Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, und nachdem er mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat, bei das Abendmahl eingesetzt hat, in den Garten Gethsemane gegangen ist. Und wisst ihr, wenn drei Evangelien uns das erzählen, dann ist das eine ganz wichtige Geschichte auch für die Jünger gewesen. Und hier in dem Garten nimmt er drei seiner Jünger mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus. Er geht mit ihnen ein Stück abseits von den anderen. Und Matthäus und Markus erzählen beide und sagen, da ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Matthäus 26 und Markus 14. An der Stelle will ich doch mal kurz innehalten. Angst und Traurigkeit? Man hat doch den Eindruck, das passt irgendwie nicht zu Jesus, oder? Zum Sohn Gottes. Gott selbst. Wie kann Gott denn Angst haben? Ich glaube, wir sehen hier ganz tief in das Geheimnis, das wir nicht verstehen können. In das Geheimnis, dass Jesus eben nicht nur Gott, sondern auch ganz Mensch war. Der Hebräerbriefschreiber sagt das nachher so deutlich. Dass Jesus dort gelernt hat, was Menschsein heißt. Es hieß auch, dass er nicht frei war von Angst. Vielleicht hast du auch Angst. Vielleicht denkst du auch, das dürfte nicht sein. Ich meine, der erste Johannesbrief sagt doch, Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, 18. Angst und Furcht darf man nicht haben. Oh, ich glaube, das ist so nicht gemeint. Ich glaube sehr wohl, dass wir Angst und Furcht haben dürfen vor Dingen, die in unserem Leben kommen. Wenn selbst der Sohn Gottes Angst hatte. Und deswegen, weil er diese Angst hat vor dem, was vor ihm nimmt, nimmt er sich diese drei Jünger mit sich. Er bittet sie, mit ihm zu beten und zu wachen. Auch das, nicht Jesus, der Sohn Gottes, bittet seine Jünger um Hilfe. Aber für die Jünger war das Ganze zu viel. Sie meinten es sicher gut, aber sie schlafen ein. Sie können nicht aushalten, was da ist. Diese tiefe Traurigkeit, die Jesus überfallen hat, die halten sie nicht aus. Und während Jesus einen Gebetskampf kämpft, verlieren sie den Kampf gegen den Schlaf. So, dieser Gebetskampf von Jesus, das war wirklich etwas Ungeheuerliches. Es ging um die ganz zentrale Frage: Wird Jesus bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz, seinem Vater im Himmel gehorsam sein und seinen Auftrag treu erfüllen oder nicht? Der Hebräerbriefschreiber sagt nachher, Jesus hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus hat gelernt, dass es schwer sein kann, Gott zu gehorchen. Und das war wirklich ein Kampf. Und so wendet er sich an seinen Vater im Himmel und er bittet und sagt, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Kelch ist hier ein Bild für das Leiden und Sterben, das vor Jesus liegt, dieser Kelch der Traurigkeit. Ein Bild für das Kreuz, an dem Jesus die Schuld aller Menschen auf sich nimmt. Jesus betet darum, Vater, wenn irgendeinen Ausweg gibt, dann hilf, dass ich diesen Weg nicht gehen muss. Aber dazu war er ja in die Welt gekommen, das hat er selber kurz vorher noch gebetet. Ich glaube, wir sehen hier wirklich den Menschen Jesus, der vor dieser Angst, die vor ihm liegt, Aufgabe, die vor ihm liegt, Angst hat. Und wir sehen auch, dass nicht einmal alle Gebete von Jesus erhört wurden. Jedenfalls nicht so, wie es gebetet wurde. Der Hebräerbriefschreiber sagt nachher, ja doch, das ist er, er ist erhört worden, aber durch die Auferstehung. Er ist nicht erhört worden, so wie er sich das gedacht hatte. Das passiert manchmal, selbst dem Sohn Gottes. Dass wir etwas beten und Gott erhört nicht so, wie wir das wollen. Aber er hat einen besseren Weg, einen anderen. Und deswegen, weil Gott das weiß, weil er weiß, dass alles so schwierig und weil er das alles weiß, fügt er diesem Gebet eine wichtige Sache hinzu. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das betet Jesus dreimal in dieser Weise. Dreimal findet er bei seiner Rückkehr die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus im Schlaf. Er hat keine Hilfe von ihnen zu erwarten. Lukas erzählt davon, dass Gott dagegen einen Engel schickt, der ihm neue Kraft gibt. Trotzdem, so erzählt Lukas weiter, trotzdem ist dieser Gebetskampf so heftig, dass sein Schweiß wie Blutstropfen werden, die auf die Erde fallen. Wir können uns nicht vorstellen, was diese Nacht in Gethsemane für Jesus bedeutet hat. Das können wir nicht ahnen. Aber wir sehen, wie schwierig das offensichtlich war. Er stand vor einer Entscheidung, mein Wille oder Gottes Wille. Das ist übrigens genau die gleiche Entscheidung, für die Adam und Eva damals gestanden hatten. Die war lange nicht so schwer bei denen. Aber es war die gleiche Frage, mein Wille oder Gottes Wille. Und weil Adam und Eva gesagt haben, mein Wille, ist die Sünde gekommen. Und weil Jesus gesagt hat, Gottes Wille geschehe, ist diese Sünde wieder aus der Welt genommen worden. Deswegen gibt es Erlösung. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Stanley Jones hat geschrieben, das Gebet ist Kapitulation. Kapitulation vor dem Willen Gottes und Kooperation mit diesem Willen. Und dann nimmt er ein interessantes Bild. Er sagt, stell dir vor, du bist in einem Boot und du wirfst so ein Anker oder sowas aus diesem Boot ans Ufer. Und dann ziehst du dann das Ufer zu dir, oder dich zum Ufer. Das ist genau, was Gebet macht. Gebet zieht nicht Gott zu mir, sondern mich zu Gott. In seinen Willen hinein. Werden unsere Gebete immer erhört? Nein. Oft. Also sie werden auch nicht immer nicht erhört. Ja, auch bei Jesus. Aber es gibt Situationen, wo Gott nicht erhört, aber er hört immer. Sie werden immer gehört. Der Kelch konnte damals nicht an Jesus vorübergehen. Das ging nicht. Aber am Ende hat Gott viel mehr daraus gemacht, als die Befreiung von dem Kelch gewesen wäre. Wir sind erlöst. Jesus wird zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren gekrönt. Er sitzt auf dem Thron im Himmel, die Herrschaft über alles und jeden hat er bekommen. Darum, sagt Paulus nachher mal, hat ihn Gott auch erhöht und hat ihn über alle Namen gesetzt. Weil er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Auch unsere Gebete werden nicht immer erhört, aber wir haben das Versprechen von Gott, dass er uns in keiner Situation allein lässt. Er wird uns hindurchtragen und ans Ziel bringen, wie er es versprochen hat. Wisst ihr, was ich besonders interessant und wichtig finde, ist, dass Gott Jesus keine Vorwürfe macht in dieser Situation. Gott sagt nicht, wie, du hast Angst. Das wusstest du doch, bevor du auf die Welt gekommen bist. Wie, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja? Du weißt doch, dass ich den Kelch nicht an dir vorübergehen lassen kann. Überhaupt nichts dergleichen. Dass ihn kurz vorher der Mut zu verlassen scheint, die Angst dabei ist, sie ihn zu überwältigen. Herr, wenn es geht, dann lass doch das an mir vorübergehen. Nein, Gott macht ihm keine Vorwürfe. Er schickt ihm einen Engel und stärkt ihn. Auch wir dürfen unsere Not Gott sagen. Und zwar ohne sie vorher auf ihre theologische Richtigkeit abzuklopfen. Wenn es uns bedrückt, wenn es uns bedrängt, dann dürfen wir es ihm sagen, so wie es uns auf uns liegt. Und Gott hört und versteht. Ich habe eben schon ein paar Mal den Hebräerbrief zitiert oder angeführt. Ich zitiere das jetzt mal aus Hebräer 5 über Jesus. Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört. Und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Mit Jesus beten lernen, haben wir heute darüber nachgedacht. Da war zuerst einmal die Erkenntnis, dass Jesus Alltag wirklich vom Gebet geprägt war. Er hat sich für dieses Gebet Zeit genommen. Oft gerade dann, wenn er diese Zeit eigentlich nicht hatte, wenn der Tag besonders anstrengend war oder werden würde. Das Gebet gehörte zum Alltag von Jesus. Wie ist es mit uns? Gehört das Gebet so in unseren Alltag, wie das Atmen zu unserem Leben? Gibt es darüber hinaus besondere Gebetszeiten, in denen wir uns bewusst für Gott und die Gemeinschaft mit ihm Zeit nehmen? Inhaltlich war das Gebetsleben von Jesus geprägt durch Dank und Anbetung Gott gegenüber, und die Fürbitte für die Menschen, die ihm anvertraut waren. Und unser Gebet? Wie viel Dank, wie viel Anbetung ist darin? Bei der Fürbitte, wie viel beten wir eigentlich für andere? Wie viel für uns selbst? Und schließlich haben wir gesehen, dass sich Jesus in großer Not und Bedrängnis an Gott gewandt hat. Auch wenn eigentlich klar war, dass dieser Weg unausweichlich werden würde. Jesus hatte Angst davor und er wusste, wohin er mit dieser Angst gehen konnte, zu seinem Vater im Himmel. Und wir? Fliehen wir auch zu Gott im Gebet? Richten wir uns auf ihn aus, wenn um uns herum keine Hilfe mehr zu finden ist? Wie gut, dass Gott heute der gleiche ist wie damals und dass er gerne hilft. Vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, indem ein Kelch vorübergeht an uns. Aber Gott hört Gebet und er hilft und er trägt hindurch. Nicht alles Leiden und alle Krankheit werden von Gott jetzt und hier beseitigt, aber letztlich und auf ewig. Und er ist immer bei uns, er lässt uns nie allein. Amen.